Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Anja Reinhardt einen schönen guten Abend. Es ist wie in der Grimmschen Fabel Hase und Igel. Der Kapitalismus holt alle antikapitalistisch gemeinten Bewegungen am Ende ein. Die Regenbogenfahne wird zum Aushängeschild für teure Automarken. Es gibt einen LGBT+-Diversity-Index für börsennotierte Unternehmen. Und grüne Technologien lassen sich eigentlich nur dann durchsetzen, wenn sie Wachstum versprechen. Altern muss auch keiner mehr. Kosmetik, Chirurgie und Medizin helfen nach. Und vielleicht schafft es der Kapitalismus bald sogar, dem Tod eins auszuwischen. Könnte man am heutigen Totensonntag vielleicht mal drüber nachdenken. Der Bestatter Erik Wrede denkt über den Tod sehr öffentlich nach. In seinen Büchern, in Kolumnen und einem Podcast namens The End. Einen Fernsehfilm, der auf seinem biografischen Werdegang beruht, gibt es mittlerweile auch. Und ab kommenden Donnerstag wird seine Arbeit im Kinofilm Der Tod ist ein Arschloch dokumentiert. Maya Elmenreich über den Film und den Bestatter Erik Wrede, für den der Tod im Zentrum seines Berufslebens steht.
Dass jemand gestorben ist, das können wir zusammen nicht ändern, aber wir können einen Abschied schön gestalten.
Erik Wrede findet klare Worte. Der Tod ist unumgänglich. Doch wie die Trauerfeier aussieht, das haben die in der Hand, die gegangen sind und die, die bleiben. Bestatter wie Erik Wrede und sein Team helfen dabei, dass der Abschied nicht zur Zumutung wird. Nach dem Motto, nur stillsitzen und aushalten, irgendwie die Trauerfeier durchstehen.
Es ist Irrsinn, wie viele Menschen mit so einer althergebrachten Form des Bestattens überhaupt nichts anfangen können. Und dass das sich durch alle Bevölkerungsschichten zieht.
Lebensnah heißt denn auch das Bestattungsunternehmen von Erik Wrede. Der Abschied soll passen zu dem, was davor war. Im Grunde ist der neue Dokumentarfilm ein Firmenporträt. Als Publikum begleiten wir Wrede und seine Kolleginnen durch ihren Arbeitsalltag. Vom Kundengespräch über die Büroarbeit, Absprachen am Telefon, die letzte Pflege, das Anziehen und Herrichten des toten Körpers bis zu den Vorbereitungen in der Trauerhalle und zur Abschiedsfeier. Blumen, Worte, Bilder, Musik. Was gewünscht ist, wird, wenn irgend möglich, in die Tat umgesetzt. Die Kamera von Alexander Grieser ist dabei eine stille Begleiterin. Sie beobachtet das Geschehen vom Rand aus. Auch den toten Körpern kommt sie nicht zu nahe. Mal ist eine Hand zu sehen, mal ein Haarschopf, der gebürstet wird, oder die Füße, die für die letzte Ruhe in Wollsocken gehüllt werden. In besonders heiklen Momenten bleibt die Kamera auch mal vor der Tür. Wenn zum Beispiel eine Tote von zu Hause abgeholt wird.
Frau Kurt, ich ziehe sie jetzt mal ein Stückchen. Nicht, dass sie sich wundert. So, Frau Kurt, jetzt schlagen wir sie in das Tuch ein und jetzt machen wir sie fest, damit sie nicht verrutscht.
Bestatterin Maria Schuster vom Unternehmen Lebensnah spricht gleichzeitig mit der Verstorbenen und mit deren Ehemann. Jeden einzelnen Handgriff erklärt sie. Offene Kommunikation statt Geheimniskrämerei. Es gilt, die Angst zu nehmen und Respekt zu zeigen.
Ich stelle mir vor, ich liege da. Ich möchte, dass man mich wahrnimmt. Ich will gut behandelt werden, ich will nicht grob angefasst werden, ich möchte respektiert werden, auch als Verstorbener.
Bevor Maria Schuster Bestatterin und Trauerbegleiterin wurde, war sie Schauspielerin und Sängerin und ist es in gewisser Weise noch immer. Die Lebensnah-Mitarbeitenden bringen sich und ihre Talente ein. Alle haben ein Vorleben, waren Werbetexterin oder Musikmanager, Kosmetikerin oder eben Schauspielerin. Dass sie nun ihre Berufung gefunden haben, in der Zusammenarbeit mit Sterbenden, Verstorbenen und Trauernden, auch das zeigt die Dokumentation von Michael Schwarz. Manchmal fast ein bisschen zu betont. Geld ist kein Thema in dem Film, auch nicht Stress, Erschöpfung oder Überlastung. Stattdessen zeigt Der Tod ist ein Arschloch mit großer Ruhe, dass es genau darum geht, sich Zeit zu nehmen, möglichst früh, und sich und anderen Fragen zu stellen.
Wenn es um deine Beerdigung geht und wie du beigesetzt werden möchtest, hast du denn Wünsche und Vorstellungen?
Wer darauf noch in guten Zeiten Antworten findet, kann Freunde und Familie entlasten. Jede Entscheidung im Vorfeld ist eine Entscheidung weniger im Ernstfall. So auch bei Gabi, der eigentlichen Heldin dieses Dokumentarfilms. Sie ist selbst Bestatterin und weiß, dass ihr der Krebs nur noch wenig Lebenszeit lässt. Ihren letzten Weg darf die Kamera begleiten. angefangen bei den ersten Planungen der Abschiedsfeier. Wer soll eingeladen werden? Darf irgendjemand nicht erscheinen? Wie lebt es sich, wenn das Ende greifbar nah ist? Kreisen Ihre Gedanken nur noch darum? Auf all das gibt Gabi Antworten, mal herzlich lachend, mal Tränen erstickt. Zum Beispiel, wenn sie von einem Musicalbesuch erzählt.
Es war mordskitschig und alles und da habe ich es vergessen. Toll.
Ja.
Jeder Moment, wo ich mal nicht dran denke, ist super.
Bis zum Ende will sie schöne Sachen erleben, sagt Gabi. Und für das Ende, für die Trauerfeier in einer Berliner Kirche, sorgt sie vor. Ihr Freund und Kollege Marco wird in alle Überlegungen einbezogen und soll am Ende entscheiden, falls irgendetwas offen geblieben ist.
Aber ich möchte auch, dass Musik laufen soll, die Leute mit mir verbinden. Weil ich finde tatsächlich, also ne, für wen machen wir Trauerfeiern? Die ist ja nicht für mich, die ist ja vor allen Dingen für die, die bleiben. Darum nicht nur meine Mucke.
Erlaubt ist also, was gefällt. Vielleicht lässt sich so das Konzept des Bestattungsunternehmens von Erik Wrede und seinen Kolleginnen auf den Punkt bringen. Und was gefällt, das kann nur durch Gespräche in Erfahrung gebracht werden. Gespräche mit denen, die bleiben und mit denen, die gehen. Wie Gabi, die dem Filmteam sogar erlaubt hat, bei ihrer Trauerfeier dabei zu sein. Der Tod ist ein Arschloch, liefert jede Menge Impulse und Ideen. Eine Urne zum Beispiel wird mit einem eigenen Bestattungsfahrer zur Kirche gebracht. Dahinter folgt ein Radelkorso aus Trauernden. Der Film gibt Zuversicht. Die Beschäftigung mit dem eigenen Tod oder dem von geliebten Menschen lohnt sich, damit das Leben weitergehen kann.
Gabi sei gesegnet und behütet. Mögen Engel dich begleiten und du deinen Frieden finden. Solange wir leben, wirst du auch leben, denn du bist ein Teil von uns.
Ein Dokumentarfilm über den Bestatter Erik Wrede, der am 27. November ins Kino kommt. Maya Elmenreich hat ihn vorgestellt. Gar nicht mehr sterben zu müssen, das scheint für einige Menschen, zum Beispiel im Silicon Valley, ja durchaus erstrebenswert zu sein. Wir werden ohnehin immer älter. Nur mit der Akzeptanz der dazugehörigen Begleiterscheinungen hapert es etwas. Eine immer größer werdende Industrie verspricht Abhilfe mit Spritzen und anderen komplizierten und vor allem teuren Behandlungen und Technologien. Wer sichtbar älter wird, verrät damit mittlerweile nicht selten seinen sozialen Status. Nüchtern betrachtet ist das Nachhelfen ja auch nachvollziehbar, wenn Altersdiskriminierung statistisch gesehen ein Fakt ist. Im neuen Stück des Theaterregisseurs und Autors Falk Richter verzweifelt die Hauptdarstellerin Hanna Zabriski allerdings nicht nur am Älterwerden, sondern überhaupt am Zustand der Welt. Gestern hatte Hanna Zabriski an der Schaubühne in Berlin Premiere und Barbara Behrendt war dort.
Hanna Zabriski ist ein Star. Jahrzehntelang war sie das Gesicht, auf der Leinwand wie auf der Bühne. Aber Hanna Zabriski wird älter. Die 50 hat sie lange überschritten. Und jetzt soll sie im neuen Theaterstück einer erfolgreichen Autorin das Klischee ihrer selbst spielen. Die alternde, einsame Frau ohne Beziehung, ohne Familie, die merkt, dass der Applaus einem in düsteren Hotelnächten nicht die Hand hält. Kein Wunder, dass Hanna irgendwann streikt.
Hanna hat die Probe abgebrochen. Sie will das Stück nicht spielen.
Was?
Ja, sie sagt, es fühlt sich alles an, als würde sie einen innerlichen Tod sterben.
Ja, genau diesen langsamen inneren Tod will ich sehen. Sie muss doch nichts machen, muss einfach nur sie selbst sein und endlich mal den Text lernen.
Dieser Plot ist, Filmfans wissen es, von John Cassavetes Klassiker Opening Night aus dem Jahr 1977 abgeguckt. Immer wieder wird der Film für die Bühne adaptiert, weil das Stück im Stück Theaterleute herrlich über ihr Gewerbe lästern lässt. Falk Richter tut das in seiner Satire denn auch genüsslich. Vor allem Renato Schuch als überforderte Regisseur-Karikatur, die sein Team nur bauchpinseln oder anschreien kann, macht sich zum Affen. Die Filmszene, in der die Hauptdarstellerin sich ohrfeigen lassen soll, gerät hier zum Slapstick zwischen Regisseur und Schauspieler.
Genau so, ja, so.
Ah!
Passiert nichts, oder Leo? Tut nicht weh. Tut es weh, Leo?
Nein!
Okay, wir können natürlich auch daneben schlagen, ja, aber das merkt der Zuschauer, dann geht er nicht mit.
Doch Falk Richter will nicht nur den Theaterbetrieb karikieren, sondern alles anprangern, was in Beziehungen und in der krisengeschüttelten Welt schiefläuft. Da ist etwa der Schauspieler Vito, bei Damir Avdic ein impulsiver Jungspund, der seinem Bruder, vielleicht in Israel, vielleicht in der Ukraine, die Armee auszureden versucht.
Und das ist dein Land und du willst für dein Land kämpfen? Nein. Es gibt keine Länder, hörst du? Das ist alles Fiktion. Es gibt nur Menschen und Beziehungen zwischen Menschen. Wir sind doch nicht Teil einer Nation, Miro. Das sind wir nicht. Verstehst du? Niemand ist das.
Oder die neunmal kluge Autorin, die Hannah mit erhobenem Zeigefinger das Leben erklärt, als die sich ein Theaterstück mit mehr Hoffnung wünscht.
Aber wir alle müssen endlich aufhören zu hoffen, dass sich alles schon irgendwann wieder einrenken wird. Wir hoffen auf eine Demokratie, die in Wahrheit längst autoritär geworden ist. Wir hoffen auf solidarischen Zusammenhalt in einer Gesellschaft, die längst zu einer Kampfarena aller gegen alle geworden ist. Aber das ist eine grausame Hoffnung, die uns zu tatenlosen Zuschauern des Zerfalls macht.
Der Abend jongiert also zwischen heillos überfrachtetem Gesellschaftspanorama, in dem die Thesenträger ein Dilemma nach dem anderen im Ratgeberstil referieren, und Komödie. Etwa wenn das Ensemble in höchster Verwirrung, wo das Theater aufhört und wo das richtige Leben anfängt, über die Drehbühne stolpert, auf der das triste Hotelzimmer der Probebühne erschreckend ähnelt. Darüber Bildschirme mit voraufgezeichneten Szenen, die die Schauspieler zum Teil Jahrzehnte gealtert zeigen. Das Ensemble ist schnell, kopfklar, bei jeder Pointe auf den Punkt. Der Star bleibt Jule Böwe als Hannah Zabriski. In unverwechselbar nöligem Ton gelingt ihr eine berührende Mischung aus Verlorenheit, Renitenz und staubtrockenem Humor. Am stärksten ist sie in den kleinen Momenten abseits der großen Reden vom Älterwerden in der Optimierungsgesellschaft. Zum Beispiel, wenn sie ihr Lebensskript ändern will.
Das hier ist unser Leben.
Das kann nicht sein. Nein, wir spielen das jetzt nochmal. Aber diesmal näher und miteinander. Ich gehe jetzt da hoch und dann bittest du mich herein. So wie du das immer gemacht hast. Wir spielen die ganze Szene jetzt nochmal. Aber diesmal mit dem richtigen Text.
Zuletzt kippt der Abend allerdings doch zu sehr ins Moralaposteln. Hannah politisiert sich, holt das Thema Krieg auf die Bühne, statt ihre Klischee-Rolle zu spielen. Als Appell ans Theater ist das doch arg brachial und banal. Wie überhaupt vieles hier zu kurzschlussartig bleibt. Mit Falk Richters konzentriertem autobiografischen Bühnenhit The Silence kann das nicht mithalten. Intelligente Unterhaltung ist der Abend aber allemal.
Barbara Behrendt über das neue Stück von Falk Richter, Hannah Zabriski, an der Schaubühne in Berlin. 2015 war ein gutes Jahr für das deutsche Kino. Knapp 1,2 Milliarden Euro Umsatz wurden verzeichnet. 5 Jahre später dann der drastische Einschnitt durch die Corona-Pandemie. Und auch wenn das Kino sich seit 2022 wieder erholt hat, kommt es an den Umsatz von 2015 bei weitem nicht mehr heran. Natürlich reden wir hier vor allem von Kinos, die sogenannte Blockbuster zeigen, Superhelden und Science-Fiction vor allem. Kleinere Kinos, kommunale, studentische und nicht gewerbliche Häuser, die Dokumentar- und Autorenfilme zeigen, sind auf die Unterstützung der öffentlichen Hand angewiesen. Vor 50 Jahren haben sich diese Kinos im Bundesverband Kommunale Filmarbeit zusammengeschlossen für eine diverse Kinolandschaft und auch um das Filmerbe zu erhalten. Einmal im Jahr kommen die Mitglieder zum Bundeskongress zusammen, dieses Jahr in Dresden. Heute endet der Kongress des kommunalen Kinos. Das Motto der diesjährigen Ausgabe lautete Zusammenwachsen, Kinokultur in Ost und West. Ich habe den ersten Vorsitzenden Andreas Heidenreich gefragt, ob der Titel Zusammenwachsen andeutet, dass noch nicht zusammengewachsen ist, was vielleicht doch zusammengehört.
Naja, es ist eine Leerstelle zwischen dem Zusammen und dem Wachsen. Das heißt, es geht auch darum, quasi zusammenzuwachsen, Probleme auch gemeinsam anzugehen. Allerdings nicht nur in Ostdeutschland, Westdeutschland, sondern wir haben auch festgestellt, dass wir so viele unterschiedliche Formen bei uns haben. Von Kinos in der Großstadt, die Filmmuseen, die großen Kinematheken, bis hin zu kleinen Kinos in Orten mit 2.000, 3.000 Einwohnern, die dort das einzige Kino sind. Die haben natürlich ganz unterschiedliche Aufgaben. Es geht wirklich auch darum, dass wir gerade in Zeiten sind, wo es durchaus viele Probleme gibt, beispielsweise natürlich, Sie haben die Förderung angesprochen, die wir aber eigentlich nur angehen können, auch wenn wir das zusammen angehen. Aber ja, es ist natürlich auch zwischen Ost und West, alleine wenn man die Landkarte anschaut. Und es gibt einfach natürlich auch muss ich ganz ehrlich sagen, eine gewisse Wissenslücke auch. Es gibt hier schon auch viele tolle Initiativen und Kinos, die wir aber teilweise auch einfach gar nicht kennen.
Also das heißt, wenn es zum Beispiel auch um das DDR-Filmerbe geht, dann muss da auch noch was zusammenwachsen?
Wir hatten da tolle, spannende Veranstaltungen, weil es natürlich klar ist, wenn es gerade um geschichtliche Filme geht, die dann zum Beispiel ältere Leute auch anschauen, dann schaut man gerne das, was man aus der Jugend kennt. Es ist ganz wichtig, dass man die Filme, die man nicht so kennt, auch mal vermittelt bekommt. Und da haben wir zum Beispiel gesagt, dass es auf jeden Fall immer ein Weg ist, zu schauen, was wurde gleichzeitig gemacht, was für Parallelitäten gäbe es. Es gab ja musikalische Komödien gleichzeitig in der DDR und in der Bundesrepublik.
Ich würde gerne noch einmal etwas ansprechen, was Sie vorhin gesagt haben, nämlich was die Aufgabe des kommunalen Kinos ist. Und das ist eine andere in, sagen wir mal, einer kleineren Ortschaft mit einem Kino, wo vielleicht auch nicht so viel drumherum ist, und einem Filmmuseum wie in Berlin oder Frankfurt, das sich wahrscheinlich auch ganz konkret um das Filmerbe kümmert. Was kann denn die Aufgabe des kommunalen Kinos gerade in kleineren Orten sein? Ist das vor allen Dingen der soziale Aspekt?
Das ist der soziale Aspekt, das ist das Kino als Treffpunkt, als Ort der Demokratie, als Ort des Gesprächs, als Ort des Kennenlernens von fremden Welten. Sehr stark natürlich der soziale Aspekt.
Was kann das Kino leisten in der Hinsicht?
Naja, es kann Filme zeigen über fremde Kulturen, oder es kann auch Filme zeigen über Leute, die nach Deutschland kommen, weil sie auf der Flucht sind. Es kann Diskussionen darüber anschließen mit Gästen. Wichtig ist durchaus oft auch, dass in einen Film eingeführt wird, dass ein Film begleitet wird. Aber das Kino kann durchaus die Welt in einen Ort holen.
Ja, für solche Einführungen braucht man vermutlich dann auch Geld. Jetzt geht es der Kultur insgesamt, egal ob man in die Kommunen schaut oder beim Bund schaut. Der Kultur geht es nicht so wahnsinnig gut. Wie sieht es denn insgesamt aus mit den Fördermitteln für das kommunale Kino?
Wie sieht es insgesamt aus mit den Fördermitteln für die Kultur? Sie haben es gesagt, das ist ein Problem. Es muss überall gespart werden, und man sieht die Kultur oft als eher freiwillige Leistung, als nicht so wichtig an. Das ist aber ein fatales Zeichen. Das gilt für die Kinos wie für andere Kultursparten auch. Das ist gerade ein Kampf. Wir haben in Dresden gehört, bei der Eröffnung, dass in dieser Stadt 25% eingespart werden muss in der Kultur, beispielsweise auch für das Filmfest und so. Das sind natürlich ganz heftige Einschnitte.
Also das heißt, Sie bräuchten zum Beispiel auch mehr als sowas wie eine Programmprämie Liebling Kino, die vom Kulturstaatsminister kommt. Das klingt schön, aber ist wahrscheinlich in puncto Besucherzahlen auch nicht so hilfreich, wenn man sich so eine Auszeichnung im Kinofoyer aufhängen kann.
Naja, es hilft sicherlich einigen. Die Frage, wem es hilft, muss wirklich noch geklärt werden. Das ist ein Programm, an dem auch alle drei Kinoverbände beteiligt waren, aber alle sind sich sicher, das muss man evaluieren, bei wem es jetzt wirklich ankommt, wer wie viel bekommt, weil man bekommt ja auch pro Zuschauer quasi Punkte. Aber es ist zum Beispiel auch Dinge, über die wir durchaus diskutiert hatten, zum Beispiel die Oscars sind drin, aber das heißt natürlich, dass ganz stark das Abspiel von amerikanischen Filmen gefördert wird. Es ist sehr schade, dass es das Zukunftsprogramm Kino nicht mehr gibt, vor allem weil das ein Programm war, das Kinos auf dem Land stark geholfen hat in seiner ursprünglichen Version. Das ist wichtig, dass es Kino in der Fläche gibt, dass man nicht nur in der Großstadt diese Diskussion führt.
Aber insgesamt ist es ja tatsächlich einfach ein Problem, weil Sie auch gerade gesagt haben, dass pro Besucher Geld kommt. Also 2001 wurden in Deutschland 178 Millionen Kinotickets verkauft, und seitdem geht es letztlich bergab. 2024 waren es rund 90 Millionen. Woran liegt das?
Das ist natürlich richtig, aber die geförderten Kinos, die kommunalen Kinos, die sind ja gerade dazu gefördert, dass sie nicht unbedingt abhängig sind von den verkauften Tickets. Ja. Wir erleben gerade, und das ist gut so in den Großstädten, dass ganz viele Programmkinos ähnliche Dinge machen, wie wir sie machen. Gespräche, kuratierte Filmreihen, da gibt es schon welche von uns, die sagen, um Himmels Willen, jetzt machen die das auch. Aber eigentlich müssen wir dafür dankbar sein. Ja. Es ist ganz oft in der Kinogeschichte passiert, dass wir Dinge eingeführt haben, die dann übernommen worden sind, wenn sie funktionieren. Und dann muss man halt auch so gefördert sein, dass man experimentieren kann, dass man sagt, ich schaue jetzt nicht auf die Zuschauerzahlen, sondern ich probiere neue Dinge aus.
Egal, ob es die kommunalen, die Programmkinos angeht oder die großen Kinos, ein grundsätzliches Problem ist ja, dass die jungen Leute nicht mehr so ins Kino gehen. Und ich würde Sie gerne zum Schluss, Herr Heinreich, noch fragen, wie man es vielleicht schaffen könnte, den Wert überhaupt der Kinokultur, das Zusammenkommen, das, sage ich jetzt mal etwas pathetisch, Eintauchen ins Dunkel vor der Leinwand, die Magie des Kinos der jüngeren Generation zu vermitteln.
Zum einen sehe ich die Grenzen gar nicht so sehr zwischen alt und jung. Es gibt durchaus viele Junge, die das Kino für sich entdecken, sondern wir haben in Deutschland, und das ist wirklich eine deutsche Spezialität, das ist im europäischen Ausland nicht so wirklich die Situation, dass nur noch 40% der Leute überhaupt ins Kino gehen. Wofür wir auch sehr stark kämpfen, ist, dass Film endlich in der Schule ankommt, und zwar nicht in freiwilligen AGs, sondern einfach wirklich im Kunstunterricht oder Ähnlichem, weil es ist nun mal eine zugegebenermaßen immer noch nicht so alte Kunstform, aber doch 130 Jahre. Und es ist eine, mit der man täglich konfrontiert wird, weil wir ja gerade auch lernen, wie sehr wir von Bildern manipuliert werden können. Also man muss Verständnis dafür schaffen.
Mit Andreas Heidenreich habe ich über den Bundeskongress der kommunalen Kinos gesprochen, der heute in Dresden zu Ende geht. Er ist erster Vorsitzender des Bundesverbandes Kommunale Filmarbeit. Lange Zeit waren Malerinnen wie Rosalba Carriera, Angelika Kaufmann oder Mary Cassatt aus dem Bewusstsein der kunstinteressierten Öffentlichkeit völlig ausgeblendet. Und sie sind natürlich immer noch viel unbekannter als fast alle männlichen Künstler. Dabei waren die meisten zu Lebzeiten finanziell durchaus erfolgreich und hatten teilweise hochrangige Auftraggeber. Aber die Erfindung und Professionalisierung der Kunstgeschichte im 19. Jahrhundert war eine reine Männerangelegenheit, und so verschwanden die Bilder dieser erfolgreichen Frauen in den Depots. Viele Museen beteiligen sich mittlerweile an der Wiederentdeckung dieser Künstlerinnen, auch das Museum für moderne Kunst in Warschau, wo gerade die Ausstellung The Woman Question eröffnet wurde. Die Frauenfrage. Sie wirft einen Blick auf die letzten 500 Jahre Kunstgeschichte aus weiblicher Perspektive. Eberhard Spreng hat sich das angesehen.
Eine weibliche Gestalt hockt über einem schlafenden Mann. Sie hat ihre Rechte weit erhoben und ist im Begriff, ihm einen tödlichen Schlag zu versetzen. Die US-amerikanische Künstlerin Betty Tompkins hat ein Renaissance-Gemälde der Artemisia Gentileschi, Jael und Sisera, umgedeutet, indem sie das üppige Gewand der Protagonistin mit einer rosa Schrift überzieht. Das sind Geständnisse von Männern, die sich sexuelle Übergriffe auf Frauen zu Schulden kommen ließen. Diese Collage schmückt auch das Plakat zu der Ausstellung unter dem Titel »The Woman Question – Die Frauenfrage«, den Kuratorin Alison Gingeras erklärt. Der Ausstellungstitel kommt aus einer Zeit, als es den Feminismus noch gar nicht gab. 1405 schuf Christine de Pizan hierfür erst die Grundlagen. Mit ihrem »Buch von der Stadt der Frauen« wird die Frau erstmalig zu einer politischen und sozialen Kategorie. In 9 Abteilungen entfaltet sich eine umfassende Gesamtschau weiblicher Kunstproduktion von 1550 bis 2025. Eine dieser Abteilungen, Femme forte, also starke Frauen, ist ein Genre der Renaissance und bildet den Anfang. Neben der Darstellung großer Herrscherinnen sind dies biblische und antike mythologische Themen wie das der keuschen Susanna und die ihr nachstellenden alten Männer, dem Artemisia Gentileschi 1610 ein völlig neues Narrativ verschafft. Ihre Susanna und die Alten stellt nicht den nackten Frauenkörper aus, sondern zeigt ihren Widerstand und damit den Kampf gegen den Umstand, dass sie, wie dies damals üblich war, nicht Besitzerin des eigenen Körpers ist. Wie Artemisia Gentileschi, selbst Opfer einer Vergewaltigung, waren viele Künstlerinnen in ihrer Zeit wohlbekannt und erfolgreich. Erst viel später verschwanden sie aus der Wahrnehmung. Die Ursache hierfür verortet Alison Gingeras im späten 19. Jahrhundert. Mit dem Beginn der Kunstgeschichtsschreibung als einer Universitätsdisziplin machen sich Männer ans Werk, die in ihren Kunstgeschichten die Frauen bewusst eliminieren. Diese Auslöschung endet erst mit dem Second Wave Feminism der 1970er Jahre. Die Kuratorin betont den aktiven Einfluss der Frauen auf die Kunst der Männer. So sagte die berühmte spanische Hofmalerin Sofonisba Anguissola vor ihrem Tod im Alter von 94 Jahren dem flämischen Kollegen Antonis van Dijk, wie er sie darzustellen hatte. Ein kleiner Raum illustriert den künstlerischen Einfluss, den die Miniaturmalerin Maiken Verhulst auf ihren Schwiegersohn Pieter Bruegel, dem Älteren, hatte. Maiken Verhulst war eine bekannte Person, aber sie schuf Werke, die ihr bis vor kurzem gar nicht zugerechnet wurden. Diese Entdeckungen sind ein Ansporn für die Kunstgeschichte, alles in Frage zu stellen. Anonymität zum Beispiel, Archive und Zuordnungen. Erst jüngst ist Maiken Verhulst als Urheberin eines bislang als anonym eingestuften Ecce Homo entdeckt worden. Die Warschauer Ausstellung dokumentiert dies. Recht umfassend ist der Blick auf weibliche Selbstporträts mit Palette. Und hier sind auch Positionen von Künstlerinnen aus Polen, Russland, der Ukraine zu entdecken. Ich musste viel dazulernen in Bezug auf Künstlerinnen aus dem Osten. Feminismus war unter der kommunistischen Herrschaft kein Thema und sozialistische Realistinnen sahen sich nicht als Feministinnen, sind aber doch auch Teil der Frauenbewegung. Trotz ideologischer Spaltungen, es gibt einen feministischen Pluralismus. Der letzte Raum der Schau trägt den Titel Wartime Women und führt in das ganz aktuelle Grauen des Krieges in der Ukraine. Das größte Werk dort ist eine trostlose braune Landschaft, in deren Mitte ein rissiges Betonrondell, aus dem zwei schüttere Stäbe ragen. Zwischen ihnen ist ein knapper Schriftzug aufgehängt. Das Gemälde Luhansk schuf eine sehr junge Künstlerin, Karina Sinitsia, deren Atelier vor einer Woche in Kiew bombardiert wurde. In ihrer dystopischen Landschaftsmalerei gibt es eine Mitteilung und die lautet: Alles wird gut. Das sagt man sich in der Ukraine gerne, um der Trostlosigkeit etwas entgegenzusetzen. The Woman Question ist ein feministisches Manifest und zusammen mit anderen Ausstellungen zum Thema imstande, den Blick auf die Geschichte der Kunst neu zu kalibrieren.
The Woman Question heißt die Ausstellung im Museum für moderne Kunst in Warschau, die Eberhard Spreng gesehen hat. In den Kulturmeldungen mit Jörg Biesler geht es jetzt um die Kleidung von Prinzessin Diana.
Ja, und die kam vom irischen Designer Paul Costello. Der ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Er gehörte zu den Top-Modemachern Großbritanniens und kleidete eben auch Prinzessin Diana ein. Sein Stil verbindet klassische Elemente und Materialien mit avantgardistischen Details, ungewöhnlichen Schnitten und Elementen zum Beispiel aus der Arbeitsbekleidung. Bis zuletzt leitete er sein 1979 gegründetes Unternehmen selbst und war 35 Jahre lang auf der Londoner Fashion Week vertreten. Paul Costello war der Sohn eines Schneiders. Nach dem Studium in Paris arbeitete er dort beim Designer Jacques Esterel, dann in Mailand und New York. 1983 begann die Kooperation mit der britischen Prinzessin Diana, die bis zu ihrem Tod anhielt. Auch der ukrainische Popmusiker Lesik alias Ole Turko ist gestorben. Der Mitgründer der populären Band Zizio, die während der Maidan-Proteste viele Benefizkonzerte gegeben hat, starb im Alter von 58 Jahren nach einer langen Herzerkrankung. In Berlin gab es heute gleich zwei Demonstrationen wegen einer Lesung im Humboldt-Forum. Das Stadtmuseum hatte zwei Drag-Queens eingeladen, Kindern vorzulesen. Und das ist natürlich eine Konstellation, die für den politischen Kampf um die Kultur geeignet ist. Rund 60 Menschen protestierten am Schlossplatz gegen die Veranstaltung mit Plakaten, auf denen Finger weg von unseren Kindern stand oder Warum lest ihr nicht im Altenheim? Nach Angaben des Stadtmuseums hatte die AfD zu der Demo aufgerufen. Eine Gegendemonstration unter dem Motto Berlin steht gegen die AfD, 100 Drag Queens für ein buntes Berlin, fand rund 200 Teilnehmer. Auf Plakaten standen Sprüche wie Kinder brauchen Vielfalt, keine Vorurteile und We are all born naked and the rest is drag. Der französisch-algerische Schriftsteller Boualem Sansal ist zurück in Frankreich und wird heute Abend zum ersten Mal nach seiner Freilassung aus algerischer Haft im Fernsehen sprechen. Sansal war in der vergangenen Woche nach einem Jahr in Haft von Algerien begnadigt worden. Seine Verhaftung hatte zu einer diplomatischen Krise zwischen Frankreich und Algerien geführt. Verurteilt worden war der 81-Jährige wegen angeblicher Handlungen gegen die nationale Einheit und Sicherheit. In einem Interview hatte er gesagt, die Grenze zu Marokko sei während der französischen Kolonialzeit zugunsten Algeriens verschoben worden. Seit seiner Rückkehr nach Frankreich war er nicht in der Öffentlichkeit aufgetreten. Sein Statement heute Abend wird daher mit Spannung erwartet und ist wegen der schwierigen französisch-algerischen Beziehungen diplomatisch brisant.
Das waren die Kulturmeldungen mit Jörg Biesler. Zum Abschluss des Klimagipfels in Belém und zu den Ukraine-Gesprächen in Genf gleich mehr in den Informationen am Abend. Ich bin Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.